Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des AFGM-Podcasts, Akademie für funktionelle Ganzheitsmedizin. Mein Name ist Uli Schöller und ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast Dr. Goran Stojmenović wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben heute ein sehr heißes Thema. Es geht um die Abnehmspritze. GLP-1 ist in aller Munde derzeit. Wir beschäftigen uns aber hier eigentlich mit dem Thema der funktionellen Medizin, der funktionellen Ganzheitsmedizin. Und mein Einstieg ist, das ist eigentlich ein Widerspruch. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was Dr. Goran Stojmenović zu diesem Thema zu sagen hat.
Ja, hallo Uli, auch danke erstmal, dass ich wieder dabei sein darf und hier mein Wissen oder meine Ideen mit euch teilen kann. Und du hast recht, es ist ein wirklich sehr heißes Thema. Es wird sehr kontrovers diskutiert. Es gibt viele Fürsprecher, aber auch viele Gegner. Und ich möchte es hier einfach mal sachlich und wissenschaftlich einfach mit den Zuhörern mal teilen, wie ich mit diesem Thema umgehe. Weil es bringt, glaube ich, nichts, dass einfach jetzt zu sagen, das ist alles Blödsinn und man soll es lassen. Es ist eine medizinische Revolution, das müssen wir natürlich schon sagen. Wir müssen aber natürlich auch ganz klar schauen, welche Risiken birgt das, welchen Nutzen hat das, damit wir hier besser damit umgehen können und vielleicht den einen oder anderen Patienten auch abholen können, um dann letztendlich das Beste wieder für unsere Patienten zu erreichen.
Das heißt, es passiert dir sicher auch sehr häufig in dieser Zeit, dass Patienten in die Praxis kommen und den Wunsch haben, ich möchte gerne die Abnehmspritze. Erklär uns doch am Anfang, was ist der Mechanismus? Fangen wir ganz von vorne an. Und dann, wo siehst du im Rahmen der funktionellen Medizin die Indikationen dafür?
Ja, sehr gut. Also wie wirkt die Abnehmspritze? Gehen wir mal da, fangen wir an. Also die Abnehmspritze ist ein GLP-1-Analoga, das im menschlichen Körper einfach zwei wichtige Punkte angeht. Zum einen wird das Hungerhormon, das wichtig ist, dass wir sozusagen das Signal bekommen, wir brauchen Energie. Und wir bekommen Hunger, das wird unterdrückt. Das heißt, die Leute haben einfach weniger Appetit und weniger Hunger. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass es die Motilität, die Peristaltik im Darm und vor allem im Magen runtersetzt. Das heißt, der Brei, welcher im Magen ist, wird langsamer ins Duodenum freigesetzt. Und das führt natürlich auch zu einer Dehnung des Magens, was letztendlich dazu führt, dass wir weniger Hunger haben. Das ist der Mechanismus und viele sehen das Ganze als Abnehmspritze. Das ist es aber in dem nicht, weil dieses Medikament, es ist ja ein Medikament, was für Diabetes entwickelt wurde, dieses Medikament wird die Fettzellen nicht wegschmelzen. Es führt einfach dazu, dass wir weniger Appetit haben und dass wir dementsprechend einfach weniger Nahrung zuführen werden. Und da liegt auch so ein bisschen die Gefahr, dass wenn wir das falsch machen, wenn wir das sozusagen unprofessionell zu viel Dosen geben, wir überhaupt keine Energie mehr zuführen. Und das führt dann letztendlich dazu, dass neben Fett auch Muskeln abgebaut werden und wir in eine Unterversorgung kommen, was Mikronährstoffe angeht. Weil wenn wir natürlich weniger essen, muss die Nahrung, die wir dann zuführen, perfekt sein und muss alle wichtigen Mikronährstoffe beinhalten, die wichtig sind, damit wir nicht in ein Defizit kommen. Und das ist bei vielen Patienten in den Köpfen noch nicht drin. Die essen halt einfach nur weniger, aber genau das, was sie sowieso machen. Und die machen auch keinen Sport nebenbei. Und hier ist das Muskeltraining ganz wichtig, weil ich will ja nicht, dass Muskulatur abgebaut wird, sondern ich möchte ja nur im Prinzip, dass das Fettgewebe abgebaut wird und das läuft halt bei vielen nicht gut und dann wundert man sich, dass man halt wirklich an Körpermasse abnimmt, aber das Falsche verliert.
Ja, nicht nur das. Aus der Sicht der funktionellen Medizin schauen wir uns eigentlich das ganze System Mensch immer an. Und da ist jetzt meine Frage, eigentlich gibt es eine Menge an Nebenwirkungen. Grundsätzlich, du hast gerade gesprochen von verlängerten Magen-Darm-Passagen. Das finde ich schon mal bedenklich. Wenn man sich das Magenmilieu oder Darmmilieu anschaut, kommt es ja da hier auch durchaus zu Verschiebungen, gerade bei Patienten, die von ihrem Verdauungssystem her vielleicht schon strapaziert sind oder wo eine Dysbalance da ist.
Absolut, gebe ich dir recht. Da muss man natürlich sehr genau gucken, wo ist der Nutzen und wo ist das Risiko. Und darum würde ich auch mit den GLP-1-Analogan jetzt nicht klassische Lifestyle machen, um bis hin 2-3 Kilo vor dem nächsten Sommerurlaub abzunehmen, sondern ich nutze GLP-1-Analoga bei einigen meiner Patienten aus einem ganz anderen Grund. Und zwar wissen wir ja, dass gerade das viszerale Fett, was ja um die Organe ist, ein hochhormonelles und inflammatorisches Gewebe ist. Und gerade bei Patienten, die übergewichtig sind und die hohe Entzündungswerte haben, also die sozusagen in einer permanenten immunologischen Reaktion sind, das stellt für uns eine große Blockade dar, um in den Heilungserfolg, in die Regulation zu kommen. Und da kann es unter bestimmten Umständen Sinn machen, einfach diese Inflammation wieder runterzufahren. Und wichtig ist auch, dass Menschen, die übergewichtig sind oder auch eine Adipositas haben, die haben ja einen komplett gestörten Zuckerhaushalt. Da ist ja eine viel zu hohe Insulinausschüttung, die dann letztendlich zu einer Insulinresistenz führt. Und diese Menschen sind wirklich krank. Also es ist jetzt nicht ein Lifestyle-Problem, sondern es ist ja mittlerweile auch als Erkrankung anerkannt. Und es ist ein Energieleck, ein Missverhältnis da, und die sind sozusagen immer am Essen, weil sie versuchen, dieses Energieleck irgendwie auszugleichen. Und auch das führt natürlich letztendlich dazu, wenn du jetzt den Darm angesprochen hast, dass es dem Darm auch in dieser Form nicht gut geht. Und darum ist hier ganz klar zu sehen, was ist der Nutzen, was ist das Risiko. Und der Vorteil ist halt auch in diesem Punkt, wenn ich mit GLP-1-Analoga arbeite, dass die Menschen weniger essen und dadurch der Darm wieder die Möglichkeit hat, in seiner Peristaltik sich zu optimieren. Jetzt ist natürlich durch das Medikament wird die verlangsamt, was natürlich dann auch dazu führt, dass weniger transportiert wird. Also von dem kann man sich natürlich hin und her streiten. Aber ich gucke immer, was ist der Nutzen, was ist das Risiko? Und das größte Problem, was wir in der funktionellen Medizin bei vielen unserer Patienten haben, ist einfach die chronische Inflammation. Und da hatte ich schon auch Erfolge erzielen können, dass ich durch diese Art der Therapie das Inflammationsrisiko erstmal senken konnte, um dann letztendlich in die Regulationsmedizin eintreten zu können, weil vorher war ich blockiert. Und es geht hier um wichtige Blockaden, die wir ja auch gerade letztens jetzt bei unserem Kongress besprechen konnten, welche Blockaden einfach dazu führen, dass unser Heilungsprozess nicht gut funktionieren kann. Und der menschliche Körper ist genial und versucht uns immer zu helfen. Es versucht uns immer in die Heilung zu bringen. Und wenn wir bestimmte Blockaden haben, dann können diese halt relativ dagegen arbeiten.
Okay, das ist ein ganz ein anderer Aspekt eigentlich, als nur die Gewichtsregulation anzugehen, sondern du siehst es einfach als Impuls für die Wiederherstellung der Regulation, sodass der Körper seine Entzündungszustände besser in den Griff kriegen kann und einfach auch das System kurzfristig mal geschont und runtergefahren wird. Genau. Aus dieser Überforderung heraus.
Und du hast es schön gesagt, es ist temporär. Also es ist nichts, was man auf Dauer nehmen sollte. Es ist wirklich temporär und man kann sozusagen über einen definierten Zeitraum diese Unterstützung haben, weil die es ist in der Literatur so beschrieben, sobald man diese Spritze nicht mehr nimmt, dann werden die Hormone wieder hochgefahren, die Peristaltik reguliert sich wieder und wir haben hier wieder dasselbe Problem wie vorher. Das heißt, in dieser Zeit, da verschaffe ich mir ein bisschen Luft, um mit meiner oder mit unserer funktionellen Ganzheitsmedizin einfach ansetzen zu können, dass wir wieder einen Startpunkt haben. Und wir müssen natürlich auch uns die Nebenwirkung sehen. Ich meine, das Medikament ist jetzt noch nicht so lange auf dem Markt und von dem gibt es jetzt nicht die Langzeitstudien, aber wir sehen schon, dass im Bereich der Bauchspeicheldrüse Probleme auftauchen können und das ist halt auch bei Missbrauch und da müssen wir auch ganz häufig offen drüber reden, dass Menschen das missbrauchen, dass es einfach zu Substanzverlusten kommt im Bereich der Muskeln, der Proteine und wir wirklich in ein Mangelsymptom kommen, was natürlich unserem Regulationsprozess überhaupt nicht förderlich ist.
Das kann ich bestätigen. Ich habe unlängst einen Podcast gehört bei einer ganz anderen Gesellschaft. Da ging es einfach um Anti-Aging, Better-Aging, Longevity. Es haben sich zwei Damen unterhalten, genau über das Thema Abnehmspritze und dass das eigentlich keine Beauty-Maßnahme ist, weil sie festgestellt haben, dass sie nach der Anwendung älter ausgeschaut haben als vorher.
Naja, es ist, glaube ich, jedem bekannt, dass Fett natürlich auch auspolstert und wenn wir in uns zusammenfallen, dann werden die Falten sichtbarer, dann muss man halt mit Botox oder anderen Sachen nacharbeiten, aber es ist ja nicht der Sinn der Sachen. Das heißt, ich sehe dieses Thema wirklich als Möglichkeit. Und ich würde das nie in schwarz oder weiß unterteilen, sondern ich gucke immer, was können wir in unserem funktionellen Setting einfach an positiven Sachen daraus ziehen und wie können wir hier auch etwas arbeiten. Und es ist schon so, diese übergewichtigen, entzündeten Menschen, die haben auch einen ganz hohen Leidensdruck. Das können Normalgewichtige gar nicht nachvollziehen. Das sind auch immer meist die, die dann immer komplett dagegen arbeiten, aber die haben so ziemlich alles versucht, um abzunehmen und dann wird den Willensschwäche oder Lifestyle-Fehlverteilung irgendwie unterstellt. Aber diese Menschen haben einen ganz, ganz hohen Leidensdruck und wenn du denen helfen kannst, auch hier auf psychoemotionaler Ebene, dass die halt wirklich mal sehen, hey, ich bin jetzt irgendwie, habe 4-5 Kilo abgenommen, dann ist das eine wahnsinnige Motivation, um hier einfach dann auch weiterzugehen, weil du weißt, wir brauchen die Patienten, wir brauchen die Compliance unserer Patienten, damit die funktionelle Therapie auch funktionieren kann, die ja meist über längere Zeit geht und die natürlich über die Non-Supplement Skills, also über viele Lifestyle Geschichten laufen muss. Von dem her will ich das nochmal nicht in Schwarz und Weiß unterteilen, sondern ich muss sehr genau mir anschauen, bei welchen Patienten macht es Sinn, wem biete ich das an und wenn, dann werde ich das auch medizinisch begleiten. Und da habe ich mir jetzt auch eine gewisse Abfolge angeschaut, wie ich das mache. Das heißt, wenn.
Das wäre jetzt genau meine nächste Frage. Das heißt, es ist Teil eines Konzeptes bei dir. Du berätst den Patienten, du klärst den Patienten auf, du klärst ihn auf über die Wirkung, was im Körper passiert, berätst ihn über die begleitenden Maßnahmen, über die Ernährung zum Beispiel. Genau das Thema Magen-Darm-Passage ist ja zu beachten. Beste Versorgung. Was ist noch Teil deines Konzeptes?
Relativ simpel. Also wenn wir uns entschließen, mit dieser Art der Therapie zu beginnen, dann wird es im Vorfeld eine Mikronährstoffanalyse geben. Das heißt, ich gucke mir an, wie sind die Mineralstoffe, wie sind bestimmte Vitamine, die einfach wichtig sind für unsere Regulation. Ich werde eine Ernährungsberatung machen, weil wir natürlich durch die Verringerung der Nahrung, die Nahrung optimieren müssen. Und das ist schon der Schritt in die richtige Richtung, dass die Leute sich mit Nahrung beschäftigen. Und ich werde eine Bioimpedanzanalyse machen. Das heißt, ich werde vor der Therapie mir anschauen, wie viel Körpermasse habe ich, wie viel Fettmasse habe ich, wie viel viszerales Fett habe ich, wie viel Muskelmasse habe ich. Wie ist der Sarkopenie-Index, das heißt, wie ist der Knochenstoffwechsel? Und wenn ich diese Daten habe, dann gehen wir in die Therapie Und diese Sachen werden halt einfach regelmäßig nachgemessen, damit wir wirklich sehen, dass wir halt keine Muskelmasse verlieren, sondern wirklich idealerweise die Gesamtkörpermasse und da vor allem das viszerale Fett. Wir müssen die Mikronährstoffe natürlich beachten und wenn wir sehen, dass wir irgendwo in ein Defizit kommen, können wir es auch unterstützen mit Mikronährstoffen. Und ganz wichtig, wir müssen unsere Patienten anregen, Muskelarbeit zu machen. Und das muss jetzt kein Fitnessstudio sein oder sonst was, aber wir müssen die Muskeln aktivieren, gerade mit kleinen Gewichten arbeiten. Und das können Wasserflaschen sein oder irgendwas, wie der Patient gerade zurechtkommt, weil das wird sozusagen dazu führen, dass die Muskulatur nicht abgebaut wird. Im Gegenteil, dass die Muskulatur sich vielleicht aufbaut. Wir wissen, dass die Muskeln viel mehr Mitochondrien haben als die Fettzellen. Dementsprechend, wenn wir es schaffen, Muskulatur aufzubauen, werden wir natürlich auch auf normalen Weg viel mehr Energie verbrauchen bei Bewegung. Und das sollte ja auch unser Anspruch sein, dass wir nach einer Therapiezeit, wo wir dann natürlich auch das Präparat nicht mehr geben wollen, eine Umstellung geschafft haben, die sich auch im Kopf durchgesetzt hat. Und dazu gehört auch die Esshygiene. Das ist wichtig. Ich erkläre meinen Patienten immer auch, dass sie im Bereich des Essens Rituale eingehen müssen, dass sie sich Zeit nehmen zum Essen, dass sie sich nicht ablenken lassen beim Essen, dass sie langsam essen und viel kauen, damit wir die Nahrung schon einspeicheln können, weil wir müssen sozusagen unserem Verdauungstrakt natürlich auch etwas supporten. Das können wir eigentlich durch Ritualisierung und das können wir durch eine Esshygiene machen. Das sind die Maßnahmen, die ich immer habe, um hier einfach zu optimieren. Und dann muss man natürlich auch immer im Gespräch bleiben, um zu gucken, okay, gibt es Nebenwirkungen, was passiert? Und wir starten bei einer Therapie wirklich mit einer Low-Dose-Therapie an. Sprich also nicht das, was normalerweise empfohlen wird in der klassischen Literatur, die Einstiegsdosen, um relativ schnell viel Gewicht zu verlieren, sondern wir starten da wirklich, dass der Körper sich so ein bisschen dran gewöhnen kann. In der Regel kommt es dann nicht zu Übelkeit, es kommt nicht zu Erbrechen oder anderen Nebenwirkungen, die immer dann eintreten, wenn ich einfach zu stark reingehe und dann wird das langsam gesteigert. Und wenn ich dann irgendwann so weit bin, dass ich sage, okay, wir haben jetzt viele Ziele erreicht, die Inflammation ist runter, wir haben schon gutes Mindsetting bei unserem Patienten geschaffen, dann geht es darum, das Ganze auch wieder auszuschleichen. Und auch da geht man eher langsam wieder raus oder man verlängert einfach den Zyklus, bis man die nächste Spritze gibt. Und das hat sich eigentlich jetzt über das letzte Jahr sehr gut bewährt. Seitdem mache ich das schon.
Ja, wunderbar. Schaust du dir eigentlich bei deinen übergewichtigen oder stoffwechselblockierten Patienten auch das Darmmikrobiom dann in der weiteren Folge an? Das heißt ja immer, dass es gerade bei übergewichtigen Menschen eine Veränderung in der Darmflora, im Darmmikrobiom gibt. Spielt das eine Rolle?
Also das Darmmikrobiom spielt natürlich eine Rolle und natürlich wird auch das Darmmikrobiom bei Übergewichtigen anders sein als bei Normalgewichtigen. Das ist einfach so, weil wir halt einfach durch das Überangebot an Energie natürlich bestimmte Bakterien auch züchten, die dann letztendlich immer mehr gerne Kohlenhydrate verstoffwechseln wollen. Normalerweise werden ja die ganzen Lebensmittel, und dazu zählen die Eiweiße, die Vitamine, also die Kohlenhydrate, die Fette, die werden im Dünndarm resorbiert. Das heißt, die sollten erst gar nicht in den Dickdarm kommen. Wenn ich aber ein Überangebot habe an Essen, weil ich halt immer wieder snacke und immer zwischendurch esse und auch zu viel esse, dann habe ich ein Überangebot an Nahrung. Oder wenn ich die Nahrung im Dünndarm nicht gut aufnehmen kann, resorbieren kann, dann gelangen diese Lebensmittel natürlich in den Dickdarm und dort sitzen die Bakterien, 80% unserer Bakterien sitzen dort, die eigentlich nur gewohnt sind, Ballaststoffe zu fermentieren, die relativ komplex sind zu fermentieren. Und wenn ich denen dann natürlich Zucker und Fett gebe, dann werde ich die natürlich füttern. Die werden sich stark vermehren und es kommt dann auch zu einer Darmdysbiose. Das ist, glaube ich, jedem klar, dass das so kommt, wenn ich natürlich dann durch meine Therapiemaßnahmen, durch meine Ernährung das Ganze wieder verändern kann, dann wird sich auch das Mikrobiom wieder anpassen. Also von dem zu der Frage, ich muss mir jetzt nicht primär das Mikrobiom anschauen, wenn ich keine klassischen Darmprobleme habe und ich mache es nicht als Eingangsuntersuchung, um zu gucken, wie sich es verändert, weil das ist nicht zielführend, sondern ich versuche einfach über die Ernährung den Darm zu optimieren und durch die Ernährung einfach die richtigen Bakterien zu adressieren, damit ich hier wieder eine gute Dysbiose habe. Und was ich noch zum Darm sagen will, was viele vielleicht auch gar nicht so wissen, ist, dass bestimmte Bakterien, die sehr gerne auch Kohlenhydrate verstoffwechseln und wir die dann sozusagen aushungern, weil wir keine Kohlenhydrate mehr essen oder weil wir sozusagen energieärmer essen, die sind so clever, die werden bestimmte Signale ausschütten, die dann über die Blutbahn in unser Gehirn kommen und unserem Gehirn suggerieren, dass wir jetzt Zucker brauchen. Das ist dieses Zucker-Craving, was viele Patienten dann immer beobachten, dass sie wie süchtig nach Zucker werden. Und das kann, ich sage, es kann mit beeinflusst werden durch ein falsches Mikrobiom, dass wir dann einfach im Dickdarm eine falsche Besiedlung haben an bestimmten Bakterien, die dann Probleme machen. Und wir wissen ja sowieso, dass eine Dysbiose auch ganz viele andere funktionelle Beeinflussungen hat. Und der Darm, das weißt du, die ist bei uns in der Ausbildung, aber auch bei allen Therapien immer Begleittherapie. Und der Darm wird immer Therapie, ob es jetzt nur über die Ernährung ist oder auch über Esshygiene. Das spielt ja auch wieder eine wichtige Rolle. Oder wenn es dann auch sein muss, über einen richtigen Darmaufbau.
Du hast das Thema der Heißhungerattacken, Sugar Cravings angesprochen. Da darf ich einen Tipp aus meiner Seite bringen. Ich habe gute Erfahrungen mit pflanzlichen Bitterstoffen. Das ist genau das Thema dieser alten Klosterrezepturen eigentlich, diese aromatische Bitterstoffe, die hier sehr gut helfen können, dieses Verlangen nach Zucker ein bisschen zu kopieren, indem man dem Körper in genau diesem Moment ein Geschmackserlebnis zuführt und damit eigentlich das Verlangen nach Zucker wieder zurückdrängt.
Absolut, gebe ich dir recht. Bitterstoffe sind auch immer Teil meiner Therapie, weil die Bitterstoffe natürlich auch die Enzyme anregen und wir dadurch verdauen. Und Verdauung ist ja einfach das Wichtigste. Also siehst, wir schweifen immer und kommen immer irgendwie auf den Darm zurück. Und da sieht man einfach, wie wichtig der Darm ist. Ich würde gern noch so zum Abschluss hin auch so ein Resümee geben, wie ich das Ganze nochmal sehe. Also GLP-1 analoga finde ich wichtig, dass wir sie haben. Ich finde sie wichtig und wir müssen wissen, für wen diese Therapie möglich ist. Also ich würde es nicht als Lifestyle sehen, ich würde es wirklich medizinisch indiziert sehen. Es gehört in vernünftige Hände, darum würde ich es immer therapeutisch begleiten lassen. Ich würde schauen, dass ich die Nebenwirkungen im Griff habe und dass wir bei dem Patienten eine Änderungen des Mindsettings erreichen, des Lifestyles erreichen, dann können diese Therapien sehr viel Nutzen auch haben. Und ich weigere mich immer, das einfach in Gut und Böse zu sehen, weil wir müssen immer schauen, was können diese Medikamente und wie können wir sie für unsere Denkweise einfach nutzen. Und das war so ein bisschen das, was ich hier auch erklären wollte und auch meine Stellung einfach dazu geben wollte, weil ich komme immer wieder in die Diskussion, auch mit vielen ärztlichen Kollegen oder auch anderen Therapeuten, die mich immer fragen, wie ich dazu stehe. Und es ist immer schwierig, das in ein, zwei Sätzen zu sagen. Darum war hier einfach die Gelegenheit, das Ganze vielleicht etwas genauer aufzudröseln.
Ja, lieber Goran, vielen herzlichen Dank. Also nicht Abnehmspritze, sondern eingebettet in ein umfassendes, ganzheitliches Konzept machen GLP-1 durchaus Sinn. Ja, Ich freue mich über diese Impulse, die uns wieder aus der Sicht der funktionellen Ganzheitsmedizin hier gebracht hast. Und vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der ein oder anderen Ausbildung vielleicht mal wiedersehen und uns vielleicht auch mal live unterhalten können über bestimmte Themen. Dankeschön.